Zuerst möchte ich mich bei den Organisatorinnen für die Gelegenheit bedanken, heute vortragen zu dürfen. Bevor ich mit meinem Vortrag anfange, möchte ich anerkennen, dass ich im US-amerikanischen Bundesstaat Arkansas auf den historischen Ländern der Osage, Caddo und Quapaw-Völker lebe und arbeite und dass meine Anwesenheit an diesem Ort ein Resultat der gewaltigen Vertreibung und Vernichtung indigener Menschen ist. Da ich heute das Thema Race besprechen werde, möchte ich auch meine eigene Positionierung klar machen, nämlich als weißen, cisgender, heterosexuellen, neurotypischen und nicht behinderten Menschen, der eine feste Anstellung an einer staatlichen Forschungsuniversität hat. In den letzten Jahren, besonders seit dem Anfang des syrischen Bürgerkrieges 2011 und in noch größerem Ausmaß seit 2015, wurden die Themen Migration und Flucht zum festen Bestandteil des gesellschaftlichen und politischen Diskurses in Europa. Die Erfahrungen von Menschen auf der Flucht sind inzwischen in den unterschiedlichsten Medien, darunter auch Comics, mehrmals thematisiert worden. Bei der medialen Inszenierung von Flucht- und Migrationsgeschichten stellen sich neben ästhetischen auch ethische Fragen, zum Beispiel wie und von wem die behandelten Personen im Werk dargestellt werden. Dieser Vortrag widmet sich der Frage nach der Rolle der Perspektive in Comics über Flucht und Migration, mit besonderem Blick auf Race als Gegenstand und Aspekte der Darstellung. Anhand von Werken dreier weißer deutschsprachiger Künstler, nämlich von Olivier Kugler, Reinhard Kleist und Nino Bulling, werde ich argumentieren, dass Racial-Unterschiede zwischen darstellenden und dargestellten Personen eine Rolle sowohl in der narrativen als auch in der visuellen Gestaltung des Comics spielen. Beth Lofrader und Claudia Rankine behaupten, dass die menschliche Vorstellungskraft nicht unabhängig von Race funktioniert, sondern dass sie gerade davon geprägt wird. Lofrader und Rankine verwenden den Begriff Racial Imaginary, um zu beschreiben, wie Race das kreative Schaffen des einzelnen Menschen beeinflusst. Oder wie sie das ausdrücken, suchen sie, Zitat, the scene of race taking up residence in the creative act, Zitat Ende. Im Fall eines weißen KünstlerInnen bedeutet das, dass die komplexen Geschichten von White Supremacy und kolonialer Unterdrückung von als nicht weiß rassialisierten Menschen in der vermeintlich neutralen Kreativität des Einzelnen mitschwingt. Das sogenannte White Racial Imaginary bündelt also jahrhundertealte rassistische Ideologien, Stereotypien und Topoi über People of Color und über weiße Menschen selbst mit der jeweiligen Perspektive des einzelnen weißen Menschen. Das Weißsein ist kein neutraler Aspekt der Sichtweise des weißen Menschen, sondern ein wesentlicher Bestandteil derselben. Wenn weiße KünstlerInnen sich also vornehmen, Comics über Leben, Leiden und Tod von People of Color zu produzieren, spielt das White Racial Imaginary eine nicht unbeachtliche Rolle in der Gestaltung der Werke. Im Hinblick auf Comics zu den Themen Migration und Flucht spielt nicht nur die Identität des Künstlerin eine Rolle, sondern auch die spezifische Perspektive, aus der der Comic erzählt wird. In solchen Werken gibt es oft große Machtunterschiede zwischen den darstellenden und dargestellten Personen bezüglich der Möglichkeit, die eigene Geschichte zu erzählen. Paul Malone erkennt in der neuerlichen deutschsprachigen Comicproduktion zum Thema Flucht vier bestimmte Erzählsituationen. Erstens, Deutsche erzählen von Geflüchteten. Zweitens, Deutsche beraten und informieren Geflüchtete. Drittens, Deutsche sprechen für Geflüchtete. Und viertens, Geflüchtete sprechen selbst. Wie Malone weisen Florian Trabart und Biz Neidem auf die Erzählinstanz und Erzählmacht in diesen Comics, besonders in Werken der dritten Kategorie. Alle drei fragen, ob solche Comics nicht trotz der guten Intentionen der KünstlerInnen die behandelten Geflüchteten ihrer eigenen Erzählmacht berauben. Hier möchte ich mich dieser Kritik anschließen und sie um den Aspekt von Race erweitern. Meine Analyse wird Werke der bereits erwähnten Künstler je nach Grad der Selbstreflexivität behandeln, das heißt, inwieweit sie sich deren Position als privilegierte Erzähl- und Gestaltungsinstanz bewusst sind. Ich fange mit Olivier Kugler an. In seinem Werk Dem Krieg entronnen, Begegnungen mit Syrern auf der Flucht, hat der deutsche in England lebende Künstler Olivier Kugler eine Reihe von Porträts gesammelt, die er zwischen 2013 und 2017 im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen gemacht hat. an 5 Stationen vom kurdischen Gebiet im Irak zur griechischen Insel Kos, über Calais in Frankreich nach England und schließlich nach Deutschland, zeichnet er Interviews, die er mit dort lebenden syrischen Geflüchteten führte, um, Zitat, auf deren Situation aufmerksam zu machen. Zitat Ende. Das Publikum des Comics ist vermutlich in Europa lokalisiert und von Flucht selbst unbetroffen. So entspricht die Rezeptionssituation der von sogenannten Crisis Comics, in denen, wie Sidonie Smith sagt, die LeserInnen, Zitat, are addressed as privileged safe subjects to be enlightened about situations elsewhere. Zitat Ende. In diesem Fall erzählen SyrerInnen durch DolmetscherInnen ihre Geschichten von Krieg, Tod, Verlust und verlorenen Hoffnungen, die Kugler mit Hilfe eines Aufnahmegeräts festhält und in seinem Comic zitiert. Kugler verwendet einen realistischen, sehr detailreichen Zeichenstil. Dies wundert nicht, da er sowohl im Vorwort als auch in Interviews bekennt, dass seine Zeichnungen auf Fotos basieren. Die Fotoähnlichkeit seines Stils und die durchgängige Verwendung von Zitaten sollen, so der Künstler, die Wahrheit seiner Bilder beweisen. Kuglers realistischer Stil und Verwendung digitaler Kolorierung ermöglichen ihm, nuancierte Darstellungen von People of Color zu zeichnen, ohne sich stereotyper Bilder zu bedienen. Auf der anderen Seite droht eine Vielzahl von akribisch gezeichneten Gegenständen im detailvollen Werk, die Menschen im Zentrum des Comics zu verdrängen. Auf einem Bild des Lagers von Domies zum Beispiel verschwimmt eine laufende Figur fast im Gewimmel der Striche. Was heraussticht, ist stattdessen ein rot gefärbter, hinterlassener Kindergummistiefel. In einer anderen Szene wird ein Aschenbecher, ehemals eine Dose Hähnchenfleisch, vergrößert, bis er die herumsitzenden Figuren überragt, für das Bild scheinbar wichtiger als die Menschen selbst. In Kuglers Comic wird der Racial-Unterschied zwischen dem Künstler und den interviewten Personen nicht thematisiert. Die Auswirkungen eines White Racial Imaginary sind aber gut erkennbar. Das Weißsein wird von weißen Menschen oft als unsichtbare Identität, als sogenannter Empty Signifier, betrachtet. Die vermeintliche Unsichtbarkeit des weißen Menschen wird bei Kugler dadurch inszeniert, indem er gänzlich aus dem Rahmen verschwindet. Wir sehen lediglich ab und zu seine Beine. Wir als Lesende sehen die befragten Menschen, als ob sie uns direkt in die Augen schauen würden. Das suggeriert, dass die geflüchteten Menschen den LeserInnen ihre Geschichten unmittelbar erzählen würden. Das ist irreführend, da die Geschichten im Comic mehrfach vermittelt werden. Als gesprochene Texte, die aufgenommen und später bearbeitet wurden, als Fotos, die ausgewählt und nachgezeichnet wurden, und als verbale Äußerungen, die in andere Sprachen übersetzt wurden. Die vermeintliche Unwichtigkeit des Dolmetscherin wird betont, indem Kugler diese Figur oft als durchsichtig darstellt. Die Allgegenwärtigkeit des Aufnahmegeräts und das völlige Fehlen von Kugler als Figur im Comic deuten an, dass Kugler sich als objektives, neutral hörendes Ohr und sehendes Auge betrachtet, was über die sichtbare Konstruiertheit des Comics hinwegtäuscht. Damit scheint er auch seine Verwicklung im Schicksal der Betroffenen zu negieren. Während der Comic vorgibt, die betroffenen Menschen selbst sprechen zu lassen, haben wir es eher mit einem Werk zu tun, das lebende Menschen auf die Geschichte des eigenen Leides reduziert. Laba Assad argumentiert, dass solche Fluchtgeschichten uns den betroffenen Menschen nicht näher bringen, ganz im Gegenteil, Zitat, "They turn into words and images, while the human subject stays remote. Unreachable." Zitat Ende. Im Comic sieht man auch, dass Kuglers Vorhaben nicht immer auf Zustimmung der geflüchteten Menschen stößt. Einige wollten nicht fotografiert werden und einmal versteckt sich ein Teenager unter den Bettdecken während eines Interviews. Erst als Kugler im Lager von Calais ankommt, wird der Widerstand der Dargestellten deutlich registriert. Auf einem Bild sieht man einen schwarzen Mann, der scheinbar genervt "No photo" schreit. Die Botschaft ist deutlich, bewirkt aber nichts im Comic selbst. Ob gewollt oder nicht, das Bild bleibt. Man stellt sich nach der Lektüre die gleiche Frage, die Assad anderswo stellt. Zitat, "Where is the refugee after we finish reading these texts?" Zitat Ende. Nützt es den Befragten, ihre Geschichten erzählt zu haben, oder bleiben sie auf ewig gefangen, vom Künstler hinterlassen? Während Kugler eine Reihe von Menschen interviewt, beschränkt sich Reinhard Kleist in seinem Comic Der Traum von Olympia auf die Geschichte einer einzigen Person, nämlich der Sprinterin Samia Yusuf Omar. Von ihrem Ertrinken im Mittelmeer zutiefst betroffen, wollte Kleist ein breiteres Publikum mit Omars Schicksal bekannt machen. Anders als Kugler setzt sich Kleist schon im Vorwort seines Comics mit der eigenen Perspektive auseinander. Kleist gesteht im Voraus, dass er viele Ereignisse im Comic erfinden musste, da nur sehr wenige Informationen zu Omars tatsächlichen Erlebnissen existieren. Es sei ihm aber klar gewesen, dass er als, Zitat, behütet aufgewachsener Europäer, Zitat Ende, nicht in der Lage gewesen sei, einige Ereignisse aus Omas Fluchtgeschichte zu begreifen. Insofern scheint Kleist dessen bewusst gewesen zu sein, dass die eigene Identität als Europäer, wenn nicht spezifischer als weißer Europäer, sein Denken und folglich sein künstlerisches Schaffen beeinflusst. Im Vergleich zu Kuglers Fotorealismus hat Kleist einen viel künstlerischeren, aber trotzdem realistischen Zeichenstil, der von einem variablen Strich und die Verwendung von Pinselstiften geprägt ist. In der Mehrzahl seiner Bilder von Oma und anderen schwarzen Figuren aus Ost- und Nordafrika vermeidet Kleist dank seines realistischen Stils die Reproduzierung antischwarzer Stereotypien. Einzelne Figuren werden auch nicht so sehr vereinfacht, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Im Comic zeigt Kleist sehr viel Empathie für Omar, meistens ohne sich, wie der Journalist Elias Birdl im Nachwort sagt, im, Zitat, falschen Pathos, Zitat Ende, zu verlieren. Die Wahl seines Sujets, Somalia unter der Gewaltherrschaft der Terrormiliz Al-Shabaab, führt aber auch unvermeidlich dazu, dass Kleist das negative Bild vom krisenhaften Afrika reproduziert. Bei Kleist stellt sich genauso wie bei Kugler die Frage danach, wer in Comics über Geflüchtete spricht oder sprechen darf. Während Kugler sich auf die Technik des Zitierens beruft, um seine Vorgehensweise zu begründen, hat Kleist nicht dieselbe Möglichkeit. Er kann seine Protagonistin nicht zitieren, da sie nicht mehr lebt und nur ein einziges Zitat, eine Facebook-Nachricht, hinterlassen hat. Also sah Kleist sich gezwungen, nicht nur die meisten Ereignisse im Comic zu erfinden, sondern auch sämtliche Äußerungen der Hauptfigur selbst. Neben Sprechblasen benutzt Kleist die bereits erwähnten Facebook-Nachrichten, um Omar eine Stimme zu verleihen. Das ist problematisch, denn dadurch erhält eine verstorbene schwarze Somalierin die Stimme eines lebenden weißen Deutschen. So fungiert Kleist, um mit Susan Ritchie zu reden, als Bauchredner, der die eigene Stimme in eine vermeintlich oder in diesem Fall tatsächlich stumme Person hineinprojiziert, um letztere sprechen zu lassen. Kleist rechtfertigt seine Entscheidung, indem er behauptet, die von ihm erfundenen Facebook-Nachrichten, Zitat, dienen der Vermittlung von Informationen für den Leser, Zitat Ende. In den meisten Fällen stimmt das, aber durch diese Nachrichten bekommt der, die Leserin, nicht nur sachliche Informationen, sondern auch Einblick in eine vorgetäuschte Innenwelt der Protagonistin. Hier werden Ängste und Hoffnungen erwähnt, die in den dargestellten Situationen nachvollziehbar wären, die aber trotzdem eine Projektion Kleists auf einen ihm unbekannten Menschen sind. Kleist versucht mit Omar eine allgemein menschliche Figur zu erfinden, ohne die Unterschiede zwischen weißen Menschen und People of Color wahrzunehmen. Während Kleist zugibt, dass er von seiner Positionierung aus nicht in der Lage wäre, Omas spezifische Situation nachzuvollziehen, hat er trotzdem versucht, sich in ein Racial Other hineinzuversetzen. Da Omas tatsächliche Innenwelt Kleist verschlossen bleiben muss, wirkt die Figur im Comic ziemlich flach. Der Trieb zur sportlichen Leistung scheint eine fast fixe Idee zu sein. Omas Liebe zu ihrer Familie ist zwar ein wichtiger Aspekt ihres Charakters, es ist aber das Laufen, mit dem sie sich von ihrem nahenden Tod im Mittelmeer tröstet. Das White Racial Imaginary scheint in diesem Fall die angebliche Resilienz der schwarzen Frau und Omas Traum von etwas Größerem zu brauchen, um ihre Geschichte erst erzählenswert zu machen. Viel selbstreflexiver geht es in Nino Bullings Comic Im Land der Frühaufsteher zu. Wie Kugler besuchte und interviewte Bulling geflüchtete und asylsuchende Menschen, aber Bullings Comic wird als autobiografische Erzählung gestaltet, in der der Künstler selbst eine wichtige Rolle spielt. Wo Kugler und Kleist die eigene weiße Positionierung verschweigen oder verschleiern, wird das Phänomen des White Racial Imaginary bei Bulling offen thematisiert. Im Comic besucht das Alter Ego des Künstlers Paula mehrere Asylantenheime in Sachsen-Anhalt und spricht mit den dort lebenden Menschen, die vorwiegend aus Westafrika stammen. Nachdem Paula Farid einen Asylsuchenden aus Mali kennenlernte, entschied sie sich, mehr über die Heime zu lernen und einen Comic zum Thema zu zeichnen. Am Anfang des Comics geht Paula die Aufgabe einigermaßen naiv an. Von Neugier getrieben besucht sie eine Kneipe, in der sich vorwiegend afrikanische Männer aufhalten, ohne daran zu denken, dass sie als weiße Person nicht automatisch in jedem Raum willkommen ist. Wie Farid ihr nachher erklärt, ist das ein Ort, wo die Afrikaner, Zitat, die Regeln kennen und nicht du, Zitat Ende. Aus der Nähe zu schwarzen Menschen wird sie persönlich mit dem Alltagsrassismus konfrontiert, dem People of Color in Deutschland ständig ausgesetzt sind. Dadurch erkennt Paula, dass sie viel mehr Freiheit in der weißen deutschen Gesellschaft besitzt. Nicht nur Freiheit von rassistischen Beleidigungen, sondern auch Bewegungsfreiheit, die den Asylsuchenden verwehrt wird. Paulas Vorhaben, einen Comic zur Behandlung von asylsuchenden Menschen zu machen, wird aber von ihrem weißen Freund Clemens kritisiert. Clemens versucht, wie Farid, Paula klarzumachen, dass ihre Positionierung als weiße Person einen erheblichen Einfluss auf ihre Interaktionen mit schwarzen InterviewpartnerInnen hat. Er wirft ihr sogar vor, mit ihrem geplanten Comic Muster kolonialer Herrschaft und Unterdrückung zu rekonstruieren. Zitat: Du produzierst weiße Bilder von schwarzen Menschen. Wer nicht weiß ist, wird beschrieben, aber spricht nicht selber. Und du hilfst nicht, diese Struktur aufzubrechen. Zitat Ende. Der Blick in Bullings Comic ist und wird immer ein weißer Blick sein, was nicht geleugnet werden darf. Schon auf dem Coverbild inszeniert Bulling den weißen Blick. Während mehrere schwarze Männer in einem Zimmer des Asylantenheims ein Fußballspiel anschauen, hielt Paula den Kopf in die gleiche Richtung wie die Männer, wirft aber einen verstohlenen Blick auf einen schwarzen Mann im Vordergrund. Die Faszination mit dem Racial Other wird also offen zur Schau gestellt, aber auch kritisch hinterfragt. Dass weiße Menschen kein Recht auf Zugang zum internen Leben schwarzer Menschen haben, wird weiterhin betont, wenn Bulling Dialoge zwischen Asylsuchenden in der westafrikanischen Sprache Moree nicht übersetzt. Die vermutlich mehrheitlich weiße deutschsprachige Leserschaft wird bewusst ausgeschlossen. Auf Paulas Frage, wie sie ihr Comic-Projekt anders machen sollte, um die Würde und Autonomie schwarzer Menschen zu respektieren, meint Clemens, sie sollte, Zitat, zuhören und die anderen reden lassen, Zitat Ende. Diese Strategie haben wir schon bei Kugler gesehen, der im aufgenommenen Interview offenbar eine direkte Verbindung zur Stimme des anderen sieht. Im Comic oder im gezeichneten Porträt haben wir es aber mit mehrmals vermittelten Stimmen zu tun. In solchen Werken gibt es niemals eine direkte Verbindung zum anderen. Es gilt, die Positionierung der darstellenden und vermittelnden Instanzen zu erkennen und als wesentlichen Faktor anzuerkennen, um negativen Auswirkungen auf dargestellte Personen entgegenzuwirken. Das sieht Bulling in seinem Comic ein. Er versucht konsequent, die eigene Positionierung nicht als unbedeutend abzutun, obwohl das Weißsein immer noch im Zentrum bleibt. Das Dilemma bleibt leider ungelöst. Linda Alcoff hat die Frage aufgeworfen, ob wir je für andere Menschen sprechen dürfen, besonders wenn sie weniger privilegiert oder marginalisiert sind. Es ist möglich, so Alcoff, dass man dadurch marginalisierten Menschen weiter unterdrücken kann, obwohl man ihnen helfen will. Müssen wir demzufolge gänzlich schweigen? Sind wir in Bullings Worten, Zitat, komplett handlungsunfähig? Zitat Ende. Die Antwort ist nicht sofort klar. Die heute Abend besprochenen Künstler versuchen, auf unterschiedliche Art und Weise die eigene Position zu benutzen, um die Lage geflüchteter Menschen zu verbessern. Nur Bulling scheint aber in seinem Werk zu erkennen, dass das Erzählen solcher Geschichten über People of Color aus weißer Perspektive dazu beitragen kann, historische Machtverhältnisse zu verfestigen, anstatt sie zu sprengen. Beim Betrachten von Comics zu Flucht und Migration sollten wir demzufolge fragen, ob und wem geholfen oder geschadet wird. Vielen Dank.